Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute zur ersten Folge im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Der Podcast hatte unerwarteterweise eine etwas längere Pause, weil ich und meine Familie im Dezember einfach sehr viel krank waren und ich auch keine Kinderbetreuung hatte für meinen kleineren Sohn und dadurch nicht zum Podcast schneiden gekommen bin. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute eine neue Folge haben mit Marie. Marie hat in Folge 57 bereits von ihren ersten zwei Geburten erzählt und berichtet heute von ihrer dritten Geburt, ihrer zweiten Hausgeburt und erzählt uns dann auch noch über ihre Thrombose und Lungenembolie, die sie im Wochenbett entwickelt hat. Ein sehr wichtiges Thema, was wir bis jetzt im Podcast noch nicht behandelt haben. Das kann durchaus passieren, dass so eine Thrombose und auch eine Lungenembolie im Wochenbett auftritt. Und ich hoffe einfach, dass alle Frauen, die das jetzt hören, im Wochenbett dann wachsam sind und die Zeichen einer Thrombose und Lungenembolie frühzeitig erkennen und sich Hilfe holen. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich noch auf eine Crowdfunding-Kampagne Aufmerksamkeit machen. In der geht es um die Wiener Hausgeburtshebamme Margarete Wanner und es wird Geld gesammelt, damit sie ihre Anwalts- und Prozesskosten decken kann. Margarete steht nämlich vor Gericht. Margarete betreut seit gut 15 Jahren Frauen bei ihren Geburten zu Hause und sie betreut auch Frauen wie mich, die eine sogenannte Risikoschwangerschaft hatten. In meinem Fall war es der vorherige Kaiserschnitt. Margarete hätte eigentlich auch die Hebamme bei meiner Hausgeburt nach Kaiserschnitt sein sollen. Sie hat mich auch die erste Hälfte meiner Schwangerschaft als Hebamme betreut. Aber dann kam es zu dem tragischen Zwischenfall, wegen dem sie jetzt vor Gericht steht. Es ist eine sehr lange, komplexe Geschichte und ich weiß, dass gerade das Thema Hausgeburt und sogar Hausgeburt nach Kaiserschnitt bei vielen Leuten auch große Emotionen hervorruft. Ich möchte einfach sagen, ich stehe voll und ganz hinter Margarete. Ich bin mit der betroffenen Mutter, die bei dieser Geburt tragischerweise ihre Tochter verloren hat, gut befreundet und weiß, dass auch diese hinter Margarete steht und ihr nicht die Schuld am Tod ihrer Tochter gibt. Die betroffene Mutter hat gesagt, sie weiß, dass es weder menschliches Versagen war, noch der von ihr gewählte Geburtsort, der zum Tod ihrer Tochter geführt hat. Und ich sehe es einfach als Bedrohung für die Selbstbestimmung der Frau, wenn Hausgeburtshebammen vor Gericht kommen und vielleicht sogar verurteilt werden, weil das immer dazu führen wird, dass sich andere Hebammen nicht mehr trauen werden, Frauen mit Status Postectio oder anderen Risikofaktoren zu Hause zu betreuen. Und deshalb teile ich diese Kampagne, weil es mir persönlich so wichtig ist. Ich habe ein paar Gedanken dazu in einem Blogpost geteilt, den ich hier auch noch mal verlinken werde. Und wenn dich das Thema anspricht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn auch du Margarete unterstützen könntest und die Crowdfunding-Kampagne in deinem Netzwerk teilst. Vielen Dank und jetzt erstmal viel Freude mit der heutigen Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, Marie. Schön, dass du uns heute von deiner dritten Geburt erzählst, nachdem du schon von der ersten und zweiten erzählt hast.
Hallo, liebe Tia, schön wieder da zu sein.
Ja, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du dich kurz nochmal vorstellen. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Gerne. Ich bin Marie, wohne hier in der Nähe von Nürnberg, habe mittlerweile 3 kleine Kinder im Alter zwischen 10 Monaten und 6 Jahren, bin verheiratet, wohne hier in einem schönen Haus mit meiner Familie zusammen und habe bisher im Finanzdienstleistungssektor gearbeitet und bin jetzt auf dem Weg zur Doula und Gordon-Familientrainerin.
Sehr schön. Als wir deine ersten zwei Geburtsgeschichten aufgenommen haben, gab es eine Frage noch nicht, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Was weißt du über deine eigene Geburt, darüber, wie du geboren wurdest?
Tatsächlich ähnlich die meines ersten Sohnes, wie wenn vielleicht ja der ein oder andere das nochmal nachhören möchte. Und zwar meine Mutter hatte schon in der Schwangerschaft Probleme mit Blutungen und so weiter. Und die Geburt war dann relativ dramatisch. Ich vermute, sie hat es nicht gesagt, dass es eine Plazentaablösung gab, aber sie sagte, ihr lief das Blut die Beine runter und die Hebammen damals oder die Krankenschwestern schickten sie immer noch die Treppen rauf und runter, was natürlich gefährlich ist. Und zum Schluss endete es dann bei abfallenden Herztönen mit einer Sauglockengeburt, mit Christella, mit dem ganzen Programm.
Okay. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast die Parallele gezogen zu der Geburt von deinem ersten Sohn. Für diejenigen, die jetzt noch nicht die erste Folge mit dir gehört haben, dein erstes Kind kam im Krankenhaus zur Welt, es war eine sehr traumatische Geburt. Die zweite war dann eine heilsame Hausgeburt. Und ja, jetzt kommen wir zur dritten. War die Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung?
Die war geplant und erwünscht, hat dieses Mal auch leider erst aufs zweite Mal quasi funktioniert. Ich glaube, wir hatten da kurz gesprochen, dass er der erste Versuch, der war leider nicht erfolgreich, was auch vom Kopf her so die ganze Schwangerschaft begleitet hat. Ich konnte das dann quasi gar nicht wahrhaben, dass der kleine Mann, der mir hier gerade die Kopfhörer aus dem Ohr zieht, tatsächlich sich auf den Weg zu mir gemacht, ja.
Ja, wie war das bei dieser ersten Schwangerschaft, also deine dritte Schwangerschaft insgesamt? Wann hast du gemerkt, dass sie nicht bestehen bleibt?
Tatsächlich nur durch den Test. Also ich hatte ein komisches Gefühl. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich der Auffassung bin, Schwangerschaften recht früh zu spüren. Und in Form von Müdigkeit, in Form von Symptomen. Und die hatte ich alle, wollte das natürlich so schnell wie möglich wieder durch einen Test bestätigen. Die ersten waren dann auch positiv, aber im Vergleich zu der vorherigen oder zu den vorherigen Schwangerschaften war diese zweite Linie sehr, sehr schwach und die wurde dann auch immer schwächer. Also da brauchte ich tatsächlich so eine Bestätigung des Bauchgefühls, dass da was gerade nicht stimmt. Und bei den anderen beiden war es halt ganz einfach so, dass das beim ersten Mal geklappt hat. Und natürlich sagt man immer, na ja, jetzt warten wir mal noch ab. Aber da war so diese innere Gewissheit, dass alles gut ist da. Das war dieses Mal nicht. Und so war es dann auch tatsächlich. Es ging dann auch von selber alles seinen Lauf. Natürlich etwas verzögert. Aber was ich halt so in dem Kopf abgesetzt hatte, war dieses Gefühl, funktioniert da jetzt bei mir irgendwas nicht mehr, weil ich jetzt ja natürlich im Vergleich zur ersten Schwangerschaft auch 6 Jahre älter war. Und ja, für diejenigen, die natürlich eine sehr lange Kinderwunschreise haben, klingt das jetzt völlig albern. Aber ne, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass man sich dann irgendwie nicht mehr selber über den Weg traut.
Ja, ich meine, ich hatte selber nie einen Schwangerschaftsverlust, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann für die Folgeschwangerschaft, die ja dann die Schwangerschaft von deinem Sohn war, den wir gerade im Hintergrund hören, dass es dann herausfordernd war. Wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder schwanger geworden bist?
Direkt im nächsten Zyklus.
Okay. Und du hast es gerade schon erwähnt, es war dann im Kopf immer so ein bisschen mit dabei, dieser Zweifel. Wie bist du damit umgegangen und wie ging es dir in dieser Schwangerschaft?
Der Zweifel, der hat sich tatsächlich hartnäckig gehalten. Erst so ab der 20. oder 21. Woche, wo ich ihn dann gespürt habe, habe ich realisiert, dass es dieses Mal, also dass er sich auf den Weg macht und dass er auch bleibt. Vorher habe ich dem Ganzen nicht über den Weg getraut. Ich habe auch dieses Mal tatsächlich einen Ultraschall machen lassen in der 12. Woche. Ich habe ja bei meiner Tochter damals schon als allererstes mir eine Hausgeburtshebamme gesucht und das habe ich dieses Mal wieder getan. Das ist für mich immer der erste Weg zur Hebamme. Und dann schauen wir mal, welche Leistungen ich gerne vom Frauenarzt, von meiner Frauenärztin haben möchte, weil ich mich da wohler fühle. Das ist für mich der bessere Weg. Und dieses Mal habe ich aber aus dieser Unsicherheit heraus tatsächlich in der 12. Woche einen Ultraschall machen lassen.
War es wieder die gleiche Hebamme wie auch bei deiner Tochter?
Die Hausgeburtshebamme, ja. Ich habe ja den riesengroßen Luxus, dass ich zwei Hebammen habe. Meine Hausgeburtshebamme fährt ein bisschen weiter. Das heißt, so diese normalen Vorsorgen, beziehungsweise diese Sorgen rund um Wehwehchen, die man in der Schwangerschaft hat, beziehungsweise die Wehwehchen waren dieses Mal etwas größer. Da habe ich hier quasi vor Ort eine Vor- und Nachsorgehebamme gehabt und dann die drei großen Untersuchungen hat meine Hausgeburtshebamme gemacht.
Super. Du hast die Wehwehchen angesprochen. Wie ging es dir in dieser Schwangerschaft, vor allen Dingen auch mit zwei kleinen Kindern zu Hause?
Ja, also die zwei kleinen Kinder waren gar nicht so das Problem, aber aufgrund dessen mein Kopf schon nicht so auf der Sonnenseite war, ist der Körper hinterhergezogen. Also ich habe mich teilweise gefühlt, als würde ich von innen heraus vergiftet werden, wenn das jetzt sehr dramatisch klingt, aber ich habe ja, also starke Übelkeit, Müdigkeit wirklich bis zu. Ich weiß gar nicht, wie ich durch den Tag kommen soll. Mein Mann hat in der Zeit unheimlich viel abfedern müssen. Dazu natürlich eine Selbstständigkeit, wo man sich immer wieder aufrafft, weil in der Zeit, wo ich nicht arbeiten gehe, fließt kein Geld. Das ist ganz klar. Das heißt, diese Dinge im Hinterkopf immer noch zu haben, waren einfach sehr, sehr schwierig. Und es begann quasi so im ersten, ja, Drittel der Schwangerschaft mit dieser bleiernen Müdigkeit und Übelkeit, Erbrechen, und mündete dann relativ schnell in aus dem Füßenlockerung und wieder meinem Kreuzbeinproblem, dass ich zum Schluss gar nicht mehr laufen konnte. Also diese Schwangerschaft war sehr herausfordernd und ich bin dankbar, dass ich ein gesundes, wunderschönes Kind habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass das meine letzte Schwangerschaft war.
Ja, ich erinnere mich, du hast irgendwann in der Schwangerschaft dir dann auch ein TENS-Gerät besorgt für diese Rückenschmerzen. Hat das was gebracht?
Nicht wirklich. Also ich habe, das hat dann zwar kurzzeitig Linderung verschafft, aber nachdem jeder Schritt wehgetan hat, ich kann ja nicht den ganzen Tag mit diesem Tanzgerät durch die Gegend tänzeln. Ich finde es super, für die Nachwehen war es wirklich, wirklich fantastisch, würde ich jederzeit wieder verwenden. Allerdings, ja, für die Stärke der Symphysenschmerzen hat es nicht geholfen. Was ich gemacht habe, war bei meiner Vor- und Nachsorgehebamme manuelle Hilfen. Das heißt, da hat sie mobilisiert. Ich habe wirklich versucht, dieses Mal was für mich zu tun, aber das hat auch immer kurzzeitig geholfen. Nur ich, ja, es war alles in allem sehr anstrengend und sehr schwierig.
Ja, wie hast du dich dann auf die Geburt vorbereitet? Hast du noch mal irgendwas gemacht, geburtsvorbereitend, oder wolltest du noch mal irgendwas anders ausprobieren, anders haben als bei der Geburt von deiner Tochter?
Ja, und zwar dieses Mal waren ja zwei kleine Dropse dabei im Alter von, da war sie noch drei und er fünf. Wir haben ja nach wie vor hier vor Ort niemanden, der uns irgendwie aushelfen kann. Wir hatten natürlich schon einen Plan B, aber Freunde jetzt mitten in der Nacht rauszuklingeln, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was jetzt mein Ziel war. Also haben wir dieses Mal zusätzlich zur mentalen Geburtsvorbereitung ganz, ganz viel mit den Kindern gesprochen. Gar nicht mit dem Ziel, dass sie jetzt dabei sein müssen, sondern einfach für den Fall, dass sie dabei wären, dass wir nicht irgendwie in Panik geraten und dann ich dann alleine mit Hebamme im Pool hänge oder sowas. Und das war tatsächlich total schön. Es gibt von der Sendung mit dem Elefanten eine Folge über Hausgeburten. Die haben wir uns mit den Kindern angeschaut und ich habe von meiner Hebamme den Tipp bekommen, zeig den Kindern doch einfach mal ein Tennismatch, weil wenn die ganz viel Kraft einsetzen oder auch in einem Kraftraum, wenn Muskeltraining gemacht wird, dann stöhnen die Frauen und Männer und wer auch immer das gerade spielt, ja auch recht laut. Und somit haben wir den Kindern die Angst genommen, wenn es quasi laut wird und sollte es zu einer Uhrzeit sein, obwohl sie noch wach sind, dann würden sie keine Angst davor haben. Und das war uns ganz, ganz wichtig.
Voll der super Tipp mit dem Tennismatch.
Ja,
Finde ich
das
total
stimmt
gut.
wirklich. Du hast sofort im Hinterkopf wieder dieses Hurra.
Ja.
Ja.
Wann ging die Geburt dann los?
Sehr spät. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Meine Kinder, die haben ja eh so eine Tendenz zum länger Verweilen. Der Große kam ja ET plus 9, meine Tochter ET plus 10 und unser Süßfratzier, der wollte dem Ganzen die Krone aufsetzen und kam ET plus 11. Aufgrund dessen,
Hat
was
sich
natürlich
eingereiht in die Geschwisterkette.
definitiv. Ich weiß noch nicht, warum ich so naiv in der Annahme war, dass es dieses Mal anders wäre. Aber ja, kam relativ oder hat sich natürlich wieder Zeit gelassen, alles im physiologischen Bereich, natürlich immer wieder in Rücksprache mit der Hebamme alles abgecheckt. Aufgrund dessen es aber so spät war, war ich mental irgendwie auf diesem Trichter. das klappt nicht mit der Hausgeburt. Das wird nicht funktionieren und das ist mir jetzt sowieso alles egal. Zum Schluss, den hat man ja dann so den starken Wunsch, dass man dann ins Ziel kommt und das Baby im Arm hält und dass dann auch vielleicht die Symphysenschmerzen nachlassen. Jedenfalls habe ich dieses Mal versucht, dem Ganzen auf die Sprünge zu helfen, mit Nelkenöl, mit diesen Tees, mit verschiedenen Dingen. Und ich habe es mir vorher eigentlich schon gedacht. Es hat nicht funktioniert, weil er einfach noch nicht so weit war. Und auf Anraten meiner Hebamme, der Hausgeburtshebamme, bin ich dann an ET plus 11 tatsächlich im Krankenhaus gewesen, weil es ein Samstag war. Da war kein Frauenarzt verfügbar, um einmal nachschauen zu lassen, ob es ihm noch gut geht, Fruchtwassermenge etc. Und als ich dann dort war, anderes Krankenhaus als bei meinem ersten Sohn, hatte ich eine wahnsinnig nette Hebamme, die alles untersucht hat, mir nochmal Mut zugesprochen hat, mir auch gesagt hat, wenn es dann so sein sollte, dann komm her, hat mir da den Kreißsaal gezeigt und ich habe mir schon, genau, und dann hatte ich sie gebeten, eine IPO-Lösung zu machen, weil ich das eben bei den anderen beiden hatte und ich dann irgendwie für mich im Hinterkopf hatte, das ist jetzt die letzte Intervention, die ich noch nicht ausgetestet hatte, bevor es dann tatsächlich an irgendwelche Cocktails geht, die nehme ich noch mit. Und nachdem sie mir dann da alles gezeigt hatte, dann habe ich mit ihr schon Termin ausgemacht, dann für Montag. Das wäre dann ET plus 13 gewesen zum Einleiten, weil ja, war für mich dann einfach so in Ordnung. War in meinem Kopf auch schon so weit, dass ich gesagt habe, wenn es ein Kaiserschnitt werden soll, ist es so, ich möchte jetzt einfach, dass mein Baby da ist. Und ich glaube, so diesen Kick hat sowohl er als auch ich gebraucht, weil 3 Stunden später fingen die Wehen an. Und jetzt nicht diese Überraschungswehen, weil wie ich die vorher schon hatte, mal 1 Stunde ein bisschen intensiver und dann wieder weg, sondern Geburtswehen. Und ich habe dann irgendwann mich hingelegt. Sie hat mir empfohlen, die Seitenlage einzunehmen, wenn ich nicht mehr so viel laufen kann, also nicht auf dem Rücken zu liegen, sondern auf der Seite. Hab versucht zu schlafen und das ging auch ein bisschen. Und dann, ja, wurde es intensiver und habe ich angefangen, die Wehen zu tracken. Und dann kamen die so 6 Minuten, 5 Minuten, habe mir noch nichts dabei gedacht eigentlich. Und dann irgendwann um 5 habe ich dann meiner Hausgeburtshebamme geschickt, also ich habe jetzt Wehen, aber ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie was voranbringt. Ging ja auch nicht. Ich ging zu diesem Zeitpunkt immer noch davon aus, dass ich Montag in dieses Krankenhaus gehe und dass dann quasi da mein Kleiner zur Welt kommt. Und habe dann auch meinem Mann noch gesagt, an dem Abend kam Wetten, dass, und war für ihn ganz wichtig, weil diese Sendung, gibt es die jetzt überhaupt noch? Ich glaube nicht. Das wollte er sich auf jeden Fall gerne ansehen, hat schon immer im Spaß gesagt, ja, wahrscheinlich kommt da jetzt eine Geburt dazwischen. Also das war natürlich scherzhaft gemeint, ansehen wollte er sich die gerne, aber das war halt immer so dieser Running Gag, wahrscheinlich kommt er dann genau zu Wetten dann. Und aufgrund dessen ich aber nicht realisiert habe, in welcher Geburtsphase ich war, weil ich ja die ganze Zeit schon ziemlich viel Schmerz ausgehalten hatte durch diese Füßenlockerung, dachte ich mir immer, ja, das ist es nicht, das ist es noch nicht. Er guckt mich irgendwann an und sagt, jetzt ruf mal die Xenia an, das ist meine Hausgeburtshebamme und sag mal Bescheid, dass die kommen. So, ich so, nee, warum? Warum soll die denn jetzt kommen? Ihr bestellt jetzt erstmal Essen beim Griechen und dann esst ihr schön gemütlich unten, weil ne, man möchte ja dann auch gerne, dass die Familie versorgt ist, dann ist das aus dem Kopf weg. Und dann habe ich mir mal Badewasser eingelassen. Da wurde es dann intensiver, dann dachte ich mir schon irgendwie, gut, könnte jetzt dann vielleicht doch. Und dann riefen wir sie an. Sie war gerade auf dem Nachhauseweg, sagt, sie packt schnell ihre Sachen zusammen und kommt dann. Sie war dann da, um, lass mich nicht lügen, um 19 Uhr, 19:30 Uhr. Und selbstverständlich haben sich die Kinder in der Zeit nicht ins Bett bringen lassen. Das war ja viel zu aufregend, weil was macht Mama da? Warum hat Papa jetzt Wasser in den Geburtspool? Dieses Mal habe ich mein Zimmer, das Vorbereitete übrigens, benutzt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe das letzte Mal aufwendig unser Gästezimmer umfunktioniert zu einem Geburtsraum und habe dann vergessen, dass ich den habe und war dann einfach im Wohnzimmer. Dieses Mal habe ich dran gedacht und habe auch den Pool direkt dorthin gestellt, damit, sollten die Kinder runterkommen, ich einfach die Tür auch zumachen kann, wenn es ihnen unangenehm oder zu viel wird. Ja, die fanden es aber weder unangenehm noch zu viel, sondern total interessant und spannend, was denn da los ist und wollten absolut partout nicht schlafen und tänzelten die ganze Zeit rum. Und mein Mann musste quasi immer zwischen mir und den Kindern wechseln. Und als dann aber die Hausgeburtshebamme da war, ich habe gehört, sie ist da, steht vor der Tür, da war ich gerade im Stuhl und habe geatmet. Sie hat quasi schon gehört, in welcher Situation ich war. Ja, da kam sie dann dazu und wir haben dann verschiedene Positionen ausprobiert, bis er dann kam. Weil so wie sich's angehört hat, hätte er quasi eigentlich schon mit der nächsten Wehe ins Wasser flutschen müssen. Das war aber nicht der Fall. Zum Schluss wussten wir auch, wieso. Er war, ich sage jetzt das Wort, obwohl man es nicht mehr sagen soll, ein Sternengucker. Und da tatsächlich war er wirklich einer, weil er kam wieder in Rückenlage. Und das war wohl auch der Grund, warum er sich so viel Zeit ließ, beziehungsweise nicht so einfach reinkam, weil so dieser letzte Schwung, diese letzte Drehung für ihn nicht so gut funktioniert hat. Und da haben wir den Hirtenstand ausprobiert, Vierfüßler, alles und ganz zum Schluss Seitenlage und dann einfach wieder auf den Rücken und ihn mit Schwung quasi in, ja, in unsere Familie begrüßt.
Wow. Wie spät war es dann? Also um wie viel Uhr kam er?
20:05 Uhr, also 10 Minuten vor Wetten, dass. Halbe Stunde quasi bevor, oder nachdem dann, 19:30 Uhr muss es dann gewesen sein, genau. Eine halbe Stunde nachdem dann Xenia da war, kam er dann in die Mitte.
Okay, also letztendlich dann doch eine schnelle Geburt, auch wenn es lange gedauert hat, bis die Geburt anfing.
Ja.
Wow.
In der Tat, ja.
Und dann habt ihr euch alle vor den Fernseher gesetzt und Wetten, dass geschaut.
Nicht ganz. Natürlich wurde ich danach noch versorgt. Er hatte so ein bisschen, ich glaube, er war ein bisschen überrascht, dass er dann zum Schluss dann doch in Anführungszeichen rausgeschmissen wurde und hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt nicht lange. Dadurch, dass ich aber immer noch solche Schmerzen hatte im Rücken und im Schambereich, da, ich konnte mich quasi weder aufrichten noch sonst irgendwie hinsetzen. Da lag er dann bei meinem Mann auf der Brust und kam dann quasi an. Alles völlig ruhig, alles entspannt, alles physiologisch, aber er hat einfach ein Stück gebraucht. Und Wetten, dass geguckt haben wir tatsächlich, aber später als Aufzeichnung. Das fand ich immer noch wahnsinnig schön. Dann haben wir uns auf die Couch verzogen. Was ich unterschlagen habe, ist, wir hatten ja immer noch die Kinder, die es wahnsinnig aufregend fanden und nicht schlafen wollten. Und als dann Xenia da war, ist mein Mann hoch und wollte die Kinder final zu Bett bringen, weil dann hatte ich ja jemanden, der bei mir war. Das fanden die aber überhaupt nicht interessant. Und die haben ja auch gehört, dass ich dann quasi da bin. Dann sind sie mit runtergeflitzt und waren hier aber im Wohnzimmer, hatten relativ viel Freiraum und standen aber immer wieder in der Tür und haben zugeguckt. Und eine Situation, die ich nie vergessen werde, ist, meine Tochter kam irgendwann rein. Wir haben hier so einen Lautsprecher, wo man sich was anmachen kann. Mama, du schreist so laut, ich kann die Pepper nicht hören. Weil sie dann die Pepper Woods gehört haben. Und das war für mich so schön, weil das einfach eine so normale Situation war, dass wir sie anscheinend geschafft haben, sie so gut vorzubereiten, dass sie keine Angst haben, wenn es passiert. Und sie standen tatsächlich in dem Moment in der Tür, wo er dann rausgerutscht kam. Und waren eigentlich nur fasziniert, standen dann da, konnten quasi ab Minute 1 ihren Bruder begrüßen. Und bevor sich jetzt irgendjemand ein Horrorszenario ausmalt, ich habe eine sehr, sehr gute Hebamme, die quasi die Begleiterscheinungen einer Geburt, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann, ganz, ganz schnell sauber verschwinden lässt. Also es ist nichts, oder sie haben nichts gesehen, was sie jetzt nachhaltig schockiert hat. Und das Schönste ist eigentlich, und die schönste Bestätigung ist, auch mein Großer, der ist mittlerweile 6, hat das beste Verhältnis zu seinem Bruder. Und der Altersunterschied ist ja sehr hoch, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dadurch, dass das als Familie, dass er in die Familie hineingeboren worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das hat uns allen gut geholfen.
So schön. Dein Wochenbett war ja dann etwas turbulent. Wann fing es an, dass du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht?
Eigentlich ja gleich ab Tag 1. Ich habe aber die falschen Schlüsse gezogen. Ich hatte gelesen, Symphysenschmerzen vergehen nach der Geburt normalerweise, aber es dauert etwas. Und dadurch, dass der Kleine recht kraftvoll zum Schluss rausgekommen ist, war auch das Steißbein in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe dann erstmal versucht, über den Osteopathen zu gehen, diese Schmerzen zu lösen, weil ich konnte wirklich kaum laufen. Also es waren Tippelschritte. Wollte dieses Mal das Wochenbett aber auch richtig einhalten, gerade Beckenboden schon beim dritten Kind, nicht gleich wieder den Alltag beginnen, sondern wirklich ruhen. Und, ach, okay, ich dachte jetzt gerade, es hängt. genau, und da war es dann tatsächlich so, 2, 3 Wochen nach der Geburt wurden dann die Schmerzen im linken Bein quasi vom Steißbein aus ins linke Bein runterziehend immer schlimmer und immer schlimmer. Und eines Nachts ist mein Bein dann plötzlich gefühlt aufs Doppelte angeschwollen und knallrot geworden. Und das war nachts um 3, während ich den Kleinen gerade wickeln wollte. Um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, wir sind mit allen Kindern ins Krankenhaus gefahren. Diagnose war dann in dem Fall tatsächlich eine Thrombose. Die im Krankenhaus haben allerdings die Tragweite noch nicht erfahren, haben mich dann mit einem Rezept für Clexane, also mit Heparin und der Empfehlung, ich soll mir doch Kompressionsstrümpfe holen, nach Hause geschickt. Die Schmerzen waren da recht stark, muss ich sagen, aber irgendwo, weiß ich nicht, fehlte da die Ernsthaftigkeit oder die Empathie. Es war kurz vor Weihnachten. Vielleicht war es auch gut gemeint, dass ich dann quasi das zu Hause auskurieren kann. Nach Weihnachten, es wurde aber quasi von Tag zu Tag immer schlimmer. Und wir sind dann zum, na, mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, zum Phlebologen gegangen. Zwischen Weihnachten und Neujahr, du kannst dir vorstellen, wie schwierig das ist, dann einen Termin zu bekommen. Aber auch selbst da hat der Hausarzt dann mal gesagt, lass das nachschauen. Und der hat mich sofort wieder in die Notaufnahme geschickt, weil es eine Fehletagenthrombose war. Wie weit die hochgehen konnte, er zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen. Das CTG hat da ergeben, bis kurz vorm Herzen. Lungenembolie beidseitig, mehrere kleine. Und sagen wir es mal so, das hätte ich gehen können. Und das war dann natürlich eine, ja, unschöne Abkürzung des Wochenbettes beziehungsweise Verlegung ins Krankenhaus. Ich habe dann da zu den Ärzten gesagt, aber das ist doch jetzt irgendwie auch fernab des Witzes, weil ich bleibe für eine Geburt zu Hause und bin dann nach 4 Wochen trotzdem hier. Ja, war eine schwierige Anfangszeit. Ich habe da ganz tolle Unterstützung von meiner Familie bekommen. Meine Eltern kamen und haben sofort wieder übernommen, schon mit dem quasi dann den Alltag übernommen und hatten tatsächlich noch einen Tag meinen Kleinen da, weil wir noch nicht wussten, was dann tatsächlich los war. Und ja, Ende vom Lied war tatsächlich, ich habe dieses Heparin nicht vertragen, beziehungsweise nicht verarbeitet. Unter Heparingabe wurde es schlimmer.
Oh, okay. Das ist natürlich dann nochmal irgendwie on top auf einer schon schwierigen Situation. Nochmal ungünstig, wenn man das Medikament nicht verträgt. Du hast am Anfang erwähnt, dass du diese symphysen Schmerzen vielleicht oder die Schmerzen am Anfang falsch eingeordnet hast. Glaubst du, dass die symphysen Schmerzen vielleicht nach der Geburt weg waren und dann schon diese Schmerzen von der Thrombose angefangen haben und du das einfach
Ich vermute das.
ein bisschen verwechselt hast, beziehungsweise nochmal für Frauen, die jetzt das hören und sich fragen, okay, wie erkenne ich denn so eine Thrombose? Wie fühlt sich's an? Worauf muss man achten?
Es ist ein unfassbarer Schmerz, sodass du nicht mehr laufen kannst. Also, wenn du Thrombose googelst, dann kommt eigentlich meist Schmerz in der Wade. Ist die Thrombose aber weiter oben, so wie bei mir war, quasi in der Leiste oder bis kurz vorm Herzen, dann kann es auch sein, dass der Schmerz von oben nach unten zieht. Und das ist auch das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte. Atemlosigkeit war bei mir auch ein bisschen dabei. Nur habe ich halt einfach gedacht, du weißt selber, ich bin jetzt, also was das weißt du nicht, aber ich bin jetzt niemand, der jetzt jeden Tag 10 Kilometer joggen geht. Also habe ich es einfach auf nachgeburtliche Erschöpfung und schlechten Trainingszustand geschoben. Und es war dann aber teilweise so schlimm, dass ich den Kindern nicht mehr vorlesen konnte. Also wenn du diese Atemlosigkeit bemerkst, geh sofort zum Arzt, gib da einen Test, den du machen kannst. Der wird quasi dann sofort ausgewertet und da wird, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wie der heißt. Hätte ich vielleicht vorher nachschauen sollen. Vielleicht kannst du es nochmal in die Shownotes schreiben.
Auf
Es
jeden
gibt
Fall.
so einen Thrombose-Schnelltest, genau. Und der sollte dann auf jeden Fall gemacht werden. Also wenn die Atemlosigkeit schon so weit geht, dass du deine Stimme nicht zum Vorlesen kannst oder dass du Texte unterbrechen musst, was jetzt über die Schwangerschaftsatemlosigkeit hinausgeht, dann auf jeden Fall
Ja.
mal zum Arzt gehen.
Ja, auf jeden Fall. Nicht schön, so eine Thrombose und super, dass du dann doch noch kurz vor knapp die richtige Hilfe bekommen hast, die du brauchtest. Konntest du danach das Wochenbett so ein bisschen nachholen nach dem Krankenhausaufenthalt?
Ja, irgendwo schon, weil meine Eltern da waren quasi, die alles übernommen haben. Aber ich sag mal, der saß natürlich tief. wenn du mit so einem kleinen Kind sowieso Krankenhausphobie dann 10 Tage drin warst über Silvester, dann quasi auf der Intensivstation, das ist was, wo du danach dann nicht dich einmal abschüttelst und sagst, jo, und jetzt kaufen wir wieder kleine Babyklamotten ein. Also das hat mich lang begleitet. Irgendwann habe ich beschlossen, jetzt ist gut und jetzt richten wir den Blick nach vorne und fangen wieder an, unseren Alltag zu leben, weil da kannst du dich ganz schön drin verlieren. Oder mir geht es zumindest so. Aber das hilft keinem. Ich habe 3 Kinder, also muss es weitergehen.
Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Und ja, gerade wie du sagst, da will man zu Hause gebären, um nicht im Krankenhaus zu landen, und dann kommt sowas.
Ja, das stimmt allerdings. Also irgendwo war es dann auch so ein bisschen geil geworden. Da ist keine Stöpsel mehr drin. Wo sie ein, musst du mir lassen. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, es war dann zum Schluss tatsächlich ein bisschen absurd und man bricht dann aber viele Dinge wieder runter, wieder zu anderen Sachen dankbar, setzt auf einen anderen Fokus wieder und es hat immer alles zwei Seiten. Es war natürlich nicht schön, aber es sind daraus auch einige schöne Dinge entstanden.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, liebe Marie. Dein kleiner Mann reißt dir gerade schon ständig die Kopfhörer raus und meiner wird gleich aufwachen. Ich glaube, wir belassen es hier für heute. Zum Schluss wollte ich noch fragen, wo können die Frauen, die in deiner Gegend sind und eine Doula suchen, dich finden, um mit dir zu arbeiten?
Sehr gerne. Und zwar bin ich unter www.familiensinfonie in einem Wort.de erreichbar. Die Seite ist gerade noch im Aufbau. Ich mache nicht nur Doula-Begleitungen, sondern auch das Gordon-Familientraining. Und freue mich natürlich da über Anfragen. Auf Instagram bin ich auch ebenfalls unter Familiensinfonie zu finden.
Werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Vielen lieben Dank, Marie. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Danke dir auch, Thea. Tschüss.
Das war die Geburtsgeschichte von Marie. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt gleich. Das hilft mir einfach, im Ranking der Podcast-Apps ein bisschen höher zu rutschen. Auch über Sternebewertungen oder ein, zwei Sätze dazu, was dir am Podcast gefällt, freue ich mich immer. Und auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen, ist sehr hilfreich. Und das kannst du tun auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.